NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. Januar 1499. Der Geburtstag von Katharina von Bora, Ehefrau des Reformators Martin Luther.
Sie ist willfährig und mir in allem gehorsam, und sie ist angenehmer, als ich zu hoffen gewagt habe, Gott sei Dank, so dass ich meine Armut nicht mit den Reichtümern des Krösus tauschen wollte.
Ein Glücksgriff also für den Dr. Martinus Luther, den berühmten Reformator aus Wittenberg. Katharina von Bora hieß die junge Frau, die er 1525 heiratete. Obwohl richtig jung war sie nach den Vorstellungen der Zeit nicht mehr, schon 26, also eher eine alte Jungfer. Und der Dr. Luther befand sich mit seinen 41 auch nicht gerade in der Blüte seiner Jahre. Eine Vernunftehe. Dass daraus mehr werden würde, viel mehr sogar, hätten beide nicht zu hoffen gewagt. Vor allem, weil diese Ehe von Beginn an ein Ziel übelsten Klatsches war. Selbst Philipp Melanchthon, Luthers engster Mitarbeiter, war stinksauer.
Unerwarteterweise hat Luther die Bora geheiratet, ohne auch nur einen seiner Freunde vorher über seine Absicht zu unterrichten und seinen guten Ruf kompromittiert. Ich glaube, der Vorfall ist folgendermaßen zu erklären. Der Mann ist überaus leicht zu verführen. So haben ihn die Nonnen, die ihm auf alle Weise nachstellten, umgarnt.
Klar doch, die Gehilfin des Teufels, das verführerische Weib. Dabei war die Bora eher das Gegenteil. Nicht sonderlich hübsch, dafür blitzgescheit und so selbstbewusst, dass sie fast schon herrisch wirkte. Allerdings hatte sie in den Augen vieler einen furchtbaren Makel. Sie war aus ihrem Kloster geflohen. Und daran war ausgerechnet Martin Luther schuld, wenn auch aus ganz anderen Gründen, als der Klatsch es wissen wollte.
Ich halte dafür, dass man Maidlein, die geistlich hatten werden müssen, ehe sie denn recht gefühlt, was Fleisch und Blut sei, flugs wieder herausreißen soll aus den hohen Mauern, hinter denen das liebe Evangelium leider selten oder gar nicht mehr gehört wird.
So Martin Luther 1522 in seiner Schrift vom ehelichen Leben. Die hatte in katholischen Kreisen ungeheure Empörung ausgelöst, aber auch Erleichterung. Zum Beispiel bei einigen Nonnen im sächsischen Zisterzienserinnenkloster Grimma, unter ihnen Katharina von Bora, auch sie eines dieser Maidlein, die geistlich hatten werden müssen. Dr. Martin Treu, Geschäftsführer der Luthergesellschaft.
Der niedere Adel in Sachsen hat große Verpflichtungen und kein Geld. Wenn man viele Kinder hatte, vor allen Dingen Töchter, braucht man Mitgiften, um die standesgemäß verheiraten zu können. Die Sparvariante war, die kleinen Mädchen ins Kloster zu geben. Nebenbei gesagt, bekamen sie dort eine Ausbildung, lernten also mehr, als Frauen in der Zeit üblich war.
Katharina von Bora, am 29. Januar 1499 geboren, wahrscheinlich in Lippendorf bei Leipzig, war erst 5, als ihre Familie sie im Kloster ablud. 1515, mit 16 Jahren, legte sie ihr Gelübde als Nonne ab. Und das wäre sie wohl geblieben, hätte ihr der Zufall nicht Luthers Traktat in die Hände gespielt.
Sie hat selber nie darüber geredet, was sie zur Flucht bewogen hat. Eine ziemliche Wahrscheinlichkeit ist, dass sie mitbekommen hat, dass Luther gesagt hat, das Leben im Kloster ist nicht verdammlich, aber es ist keine Garantie, um in den Himmel zu kommen.
Dann lieber in der Welt leben und einen Brief an diesen Luther schreiben, dass er ihnen doch bitte bei der Flucht helfen solle. Und die war riskant. Wenn man sie erwischte, würden sie im Klosterkerker landen. Luther überredete einen mutigen Klosterlieferanten, in der Osternacht 1523 auf dem Rückweg 12 Nonnen auf seinem Planwagen zu verstecken, angeblich in Heringsfässern. 3 konnten zurück zu ihren Familien, die restlichen 9 lud er in Wittenberg ab. Luther brachte sie erst einmal bei ehrbaren Familien unter, um sie vor allem Klatsch zu schützen.
Wenn die Familie als einzig existierendes soziales Netzwerk der Zeit ausfällt, waren diese jungen Frauen buchstäblich in der Luft. Und deswegen hat Luther dann alles getan, um sie sehr schnell zu verheiraten. Das hat auch funktioniert.
Nur nicht bei Katharina von Bora,
die angebotenen Kandidaten schlankweg ablehnte.
Denn Katharina hatte sich verliebt in einen Studenten, einen Nürnberger Patriziersohn. Der reiste nach Hause, um die Eltern zu informieren. Eine entlaufene Nonne ohne Mitgift. Der Sohn wurde umgehend mit einer standesgemäßen Frau verheiratet und Katharina heulte sich die Augen aus. Ihr wurde ein anderer Bewerber angedient, ein Pfarrer aus der Umgebung.
Zudem habe ich weder Lust noch Liebe.
Doch als Luther seinen Freund Nikolaus von Amsdorf zu der bockigen Nonne schickte, um ihr den Kopf zurechtzusetzen, sagte sie einfach:
Wenn es denn geschehen kann und Gottes Wille ist, dann entweder euch, Nikolaus von Amsdorf, oder den Dr. Martinus.
Amsdorf wollte ledig bleiben. Doch Luther, der zwar kein Mönch mehr war, aber immer noch wie einer lebte, sexuell streng enthaltsam, sagte ja. Er war nicht in Katharina verliebt, hatte aber so oft Ehe und Familie als einzige gottgefällige Lebensform gepriesen, dass er sich selbst nicht länger davor drücken konnte, auch wenn er einen Aufschrei der Empörung voraussah.
Dem Teufel und allen seinen Widersachern zum Trotz will ich meine Käthe zur Ehe nehmen.
2 Jahre nach ihrer Flucht aus dem Kloster, im Juni 1525, wurden Katharina von Bora und Dr. Martinus Luther ein Paar, bescheiden und im kleinsten Kreis. Einige seiner Freunde waren entsetzt, seine Feinde aber triumphierten. Sie hatten es doch gewusst, ein Hurenbock, dieser ehemalige Mönch, und mit der entlaufenen Nonne hatte er es schon immer getrieben. Selbst der Philosoph Erasmus von Rotterdam, theologisch zwar Luthers Gegner, aber sonst ein honoriger Mann, schrieb:
Luther, Gott segne ihn, hat den Philosophenmantel abgelegt und ein Mädchen heimgeführt aus der Adelsfamilie Bora, von feinem Äußeren, 26 Jahre alt, aber ohne Mitgift. Und sie war längst nicht mehr Jungfrau. Du weißt, wenige Tage nach der Hochzeit hat die Jungverheiratete ein Kind geboren.
Ein paar Monate später musste er sich allerdings kleinlaut korrigieren.
Die Nachricht von der frühen Geburt der Jungfrau war ein falsches Gerücht. Doch soll sie jetzt schwanger sein?
Dabei war der Anfang ohnehin nicht einfach.
Im ersten Jahr des Ehestandes hat einer seltsame Gedanken. Wenn er über Tisch sitzt, so denkt er: Vorhin warst du allein, jetzt aber bist du beieinander. Im Bett, wenn er erwacht, sieht er ein paar Zöpfe neben ihm liegen, die er vorher nicht sah.
So weit der Ehemann. Und seine Frau, die Käthe, von ihr weiß man überhaupt nicht, was sie empfand. Martin Treu:
Es ist dies eine Welt, in der nur Männer schreiben. Wir wissen, dass Frauen eine orale Kultur hatten, die sicherlich auch sich auf Männer richtete, aber davon ist eben nichts überliefert.
Aber man weiß, wie Katharina aussah. Lukas Cranach hat sie mehrmals gemalt. Ein eher flächiges Gesicht mit hohen Wangenknochen, etwas schräg stehenden Augen und einem sehr klaren kritischen Blick. Der Blick einer, wie sie selbst von sich sagte,
hellen Sechsin.
Und man weiß, was Katharina tat. Als erstes brachte sie nämlich Luthers verlotterten Junggesellenhaushalt auf Vordermann. Er lebte mehr oder weniger allein im riesigen ehemaligen Wittenberger Augustinerkloster. Tagsüber schrieb er wie besessen, abends warf er sich auf seinen mittlerweile völlig vergammelten Strohsack.
Der Gute war nie auf die Idee gekommen, denselben auch einmal zu wenden oder gar mal zu trocknen. Und Stroh, das also ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist, geht in Fäulnis über.
Katharina krempelte die Ärmel hoch. Ihr Programm?
Erstmal weg mit diesem stinkenden Ding. Dann ordentliches Bettzeug, sauberes Leinen, weg mit den Spinnweben, die verdreckten Bödenschruppen. Überhaupt Leute einstellen, die das ganze verkommene Kloster sauber machen. Die verrußten Wände kalken. Eine ordentliche Küche einrichten? Wie kein Geld, Martinus. Dann müssen wir eben dafür sorgen, dass welches ins Haus kommt.
Und das schaffte sie. Geld war und blieb zwar immer knapp, doch Katharina von Bora, die adlige ehemalige Nonne, wurde eine großartige Hausfrau. Ausgangspunkt war die Burse, eine Art Studentenwohnheim.
Das war üblich, dass Studenten als zahlende Gäste bei ihren Professoren in Kost und Logis waren. Aber Katharina hat das in einer Art und Weise betrieben, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Sie hatte ja den Platz. Wir können zwischen 10 und 15 Studenten annehmen, die teilweise auch mit ihren Tutoren dort wohnten. Ihr Heim war das teuerste in Wittenberg.
Aber wohnen Sie dafür nicht mit Dr. Martinus Luther unter einem Dach? Profitieren Sie nicht von den berühmten Gästen aus aller Welt, den Fürsten, die ihn besuchen? Von unserer Dienerschaft, die Sie umsorgt? Vom reichhaltigen Essen und den Gesprächen, die Sie nach Tisch mit dem berühmten Reformator führen dürfen?
Katharina pachtete und kaufte Land, sorgte für eigenes Gemüse, Getreide, Obst und Vieh, braute sogar ihr eigenes Bier. Und Luther? Der wurde zum Genießer und mit der Zeit nun ja ziemlich fett. Die Geschäftstüchtigkeit seiner Käthe war ihm ein wenig unheimlich, gleichzeitig bewunderte er sie sehr.
Das hängt zusammen auch mit seinem Verständnis von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Heute heißt Gleichberechtigung, jeder macht dasselbe. Zu Luthers Zeiten hieß das, jeder macht seins. Und das bedeutet, die Rolle der Frau ist die gesamte Haushaltung. Nicht Zweizimmer, Küche und Bad, sondern wir reden hier von einem mittelständischen Unternehmen mit großer Fertigungstiefe. Und da war sie die Geschäftsführerin.
Meiner lieben Hausfrau zu Händen und Füßen, meiner herzlieben Hausfrau, allerheiligsten Doktorin, mein Herr Käthe.
Längst war aus der Vernunft-Ehe Liebe geworden. 6 Kinder bekamen die Luthers.
Ach, wie herzlich sehnte ich mich nach den meinen, als ich auf Reisen todkrank lag. Ich meinte, ich würde Weib und Kinderlein nicht mehr sehen. Wie weh tat mir solches Getrenntsein.
Luther war ein begeisterter Vater. Freunden schrieb er über seinen 1,5-jährigen Ältesten, der
heute gelernt hat, mit gebeugten Knien in jede Ecke zu kacken. Ja, in der Tat hat er mit wundersamem Geschäft in jede Ecke gekackt.
Nur mit seiner Käthe war er manchmal unzufrieden. Nicht wegen des akademischen Großhaushaltes, sondern weil sie ihm zu wenig in der Bibel las. Man kann ahnen, wie sie reagierte.
Ich stehe jeden Tag vor Morgengrauen auf, muss bei Tisch 50 Mäuler stopfen, Gäste bewirten, dafür sorgen, dass das Lutherhaus sich sehen lassen kann. Du bist schließlich wer? Ich habe auch die Kinder deiner verstorbenen Schwester und andere Waisen aus deiner und meiner Verwandtschaft ins Haus geholt. 8 insgesamt. Ob das dem lieben Gott nicht ebenso wichtig ist?
Das Selbstbewusstsein der Lutherin war unerschütterlich. Martin Treu von der Luthergesellschaft.
Das hat etwas mit ihrer adligen Herkunft zu tun, aber auch mit ihrer Rolle an der Seite Luthers, von einem Selbstbewusstsein, das für die damaligen Männer äußerst irritierend und zum Teil auch verunsichernd wirkte. Luthers Schüler nannten sie über Tisch die Doktorissa, und das ist nicht freundlich gemeint.
Katharina von Bora war die einzige Frau, die an den Tischreden nach dem Abendessen teilnahm und, wie alle in einem Gemisch aus Deutsch und Latein, durchaus mitdiskutierte. Frauen hatten den Mund zu halten, fanden dagegen Luthers Studenten, die diese Gespräche mitschrieben. Das Ergebnis?
Wenn sie was Kluges sagt, wurde das später einem Studenten in den Mund gelegt. Wenn sie was Dummes sagt, blieb es stehen.
Über 20 Jahre lebten sie so miteinander, bis Luther starb, 1546, mit 62 Jahren. Im Testament hatte er seine Käthe als Universalerbin eingesetzt, sogar als Vormund ihrer Kinder, für die damaligen Verhältnisse einfach unerhört. Doch dann brach der Schmalkaldische Krieg aus, sie musste mit den Kindern aus Wittenberg fliehen. Als sie zurückkehrten, waren die Felder zerstört, das Haus verwüstet. Dann drohte die Pest, erneute Flucht. Dabei verunglückte Katharina von Bora mit ihrem Planwagen so schwer, dass sie kurze Zeit später, im Dezember 1552, in Torgau an den Folgen starb. Dort wurde sie auch begraben. Und ihr Bild in der Nachwelt? Verzerrt, wie schon zu ihren Lebzeiten, durch die katholische Gegenpropaganda und die Frauenverachtung vieler Lutherjünger. Martin Treu.
Es steht nicht zu hoffen, dass es viel an neuen Quellen geben wird, aber zumindest die Erinnerung daran, dass Luther die Reformation nicht ganz alleine gemacht hat, ist der Mühe schon wert.
Und Martin Luther wusste genau, was er an seiner Käthe hatte.
Ein fromm, gottfürchtig Weib ist ein seltsam Gut, viel köstlicher denn eine Perle. Denn der Mann verlässt sich auf sie, vertrauet ihr alles.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Katharina von Bora, die am 29. Januar 1499 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.